Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Thomas Krenner AG. Mein Name ist Simon Holzer, meines Zeichens Marketingverantwortlicher bei der Thomas Krenner AG. Und ich darf heute wieder begrüßen unseren lieben Yannick Heimann von der Sysfacts AG. Hallo Yannick.
Vielen Dank, Simon. Freut mich, dass ich da sein kann.
Ja, wer unseren letzten Podcast zum Thema Managed Colocation gehört hat, der weiß schon, wer Yannick ist und was sich hinter der Sysfacts AG versteckt. Wer da mehr dazu wissen möchte, dem darf ich unseren letzten Podcast an die Ohren legen. Da gibt es ein paar mehr Detaileinblicke. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, das heißt mal, wo es einen gewissen Beigeschmack hat, wenn ein Hardwarehersteller wie die Thomas Krenner AG darüber spricht, nämlich Cloud-Exit-Strategien. Klar, unser Kernfokus ist natürlich die Hardware, die IT-Hardware. Allerdings Cloud oder auch Colocation oder auch hybride Lösungen gehören seit vielen Jahren zum Portfolio der Thomas Krenner AG. Unsere Kunden haben schon immer die Auswahl gehabt nach den passendsten Lösungen, nicht nach dem, was sag jetzt mal, wir vielleicht im Fokus sehen, sondern uns geht es ganz klar darum, den Kunden das anzubieten, was am besten funktioniert. Und unter Umständen sind es eben auch Cloud-Lösungen. Nichtsdestotrotz, Yannick, es ist auch ein Thema von dir, das immer wieder mal aufgetaucht ist, dass Kunden tatsächlich dann auch gesagt haben, okay, ich gehe jetzt zwar in die Cloud, aber ich wäre vorbereitet. Oder anderer Fall, sie sagen, ich bin in der Cloud und aus Gründen muss ich auch wieder raus. Und Yannick, aus deinen Erfahrungswerten heraus, was sind denn so die Auslöser für diese Cloud-Exit-Thematik auf deiner Seite als unabhängiges Systemhaus?
Danke Simon für die Einführung. Also ich möchte das vielleicht erstmal so rum aufmachen, dass, wie du sagst, wir sind da sehr unabhängig als Dienstleister. Ich würde uns auch ehrlich gesagt nicht als Systemhaus bezeichnen, weil wir einfach keine, sagen wir mal, Produkte haben, die wir in speziellen Partnerschaften pushen, sondern wir betrachten uns wirklich als Berater, der, wie auch ihr, sich genau anguckt, was passt am besten zu dem Kunden. Dadurch, dass wir im Grunde genommen nichts verkaufen, außer unsere Expertise und unsere Lösungspakete, sind wir da natürlich in einer sehr übergeordneten Vogelperspektive unterwegs. Und wir migrieren sehr, sehr regelmäßig Kunden mit verschiedensten Systemen, zum Beispiel ganz stark Microsoft 365 in die Cloud. Mir ist es aber wichtig, dass man in einer ganzheitlichen Art und Weise so ein Thema betrachtet und deswegen auch irgendwo eine Exit-Strategie quasi vorliegen hat. Und wir gehen da auch so ran, dass wenn wir in die Cloud migrieren, dass wir mit den Kunden oder die Kunden darauf hinweisen, dass wir auch gerne, so der Kunde dieses Budget investieren möchte, im Vorfeld schon wieder die Exit-Strategie entwickeln. Denn ich persönlich denke, Cloud-Lösungen und Software as a Service, das ist eine interessante Sache, die es da gibt. Auch teilweise wirtschaftlich interessant an einem gewissen Punkt der Geschichte. Aber man sollte es eben als eine Option sehen, als ein Instrument im Instrumentenkasten und nicht als die finale und dauerhafte Wahrheit. Und da kommen wir dann an den Punkt, wann kommt das Thema Cloud Exit zum Tragen? Je nachdem, wie sich Geschäftsmodelle entwickeln, je nachdem, wie sich Unternehmen entwickeln, kann es ein wirtschaftlicher Punkt sein. Nämlich der, wo man sagt, wir sind jetzt auf der Cloud zum Beispiel mit einer gewissen Applikation oder so enorm gewachsen und wir fangen jetzt an zu hinterfragen, ist das jetzt nicht wirtschaftlich klüger, wenn wir wieder in eigene Infrastruktur investieren, weil wir sowieso wissen, dass wir eine gewisse Sockelauslastung haben und eine gewisse Spitzenauslastung und die Spreizung ist einfach nicht so hoch, als dass es die Cloud wirtschaftlich und strategisch weiterhin interessant macht. Denn die Cloud ist ja da interessant, wo ich eine hohe Spreizung habe zwischen Peak und Sockelauslastung, weil ich mir dann einfach den Peak zukaufen kann, um meine Kunden, Benutzer, Anwender, wie auch immer, glücklich zu halten. Und wenn meine Sockelauslastung dann krass runterfällt, dann profitiere ich eben davon, dass das Ganze dann nicht mehr so teuer ist, weil ich das bezahle, was ich konsumiere. Es gibt aber einfach ganz viele Fälle, wo das dann doch nicht so greift, wie man sich das vorgestellt hat, weil Unternehmen im Drei-Schicht-System arbeiten, weil gewisse Systeme auch, sagen wir mal, zu Nachtzeiten, Randzeiten, wie auch immer genutzt werden müssen. Weil der größte Punkt ist vor allem auch, weil die Software an sich häufig noch nicht skaliert. Die Software muss ja skalierungsfähig sein. Wenn ich sage, ich möchte meine Systeme nachts herunterfahren, dann muss ich oder zumindest stark runterskalieren, dann muss ich auch eine Software haben, die das überlebt. Und viele meiner Administratoren und Engineer-Kollegen, die werden nachvollziehen können, dass das häufig nicht der Fall ist und dass es auch heutzutage Legacy-Software gibt, wo man einfach froh ist, wenn die überhaupt durchläuft und man nach dem Motto Never Change a Running System möglichst wenig daran rumspielt. Das sind so die Fälle. Anderes Thema, was natürlich immer wieder aufkommt, ist ganz klar, ist das Compliance-Thema. Die datenschutztechnische Situation ist nicht so wirklich geklärt. Muss man einfach sagen. Ich bin da kein Freund von Panikmache. Wir nutzen auch viel Software as a Service und Cloud-Dienste. Aber nichtsdestotrotz muss man sich einfach klar machen, dass die Datenschutz- und Compliance-Situation immer nur so halb geklärt wirkt, sage ich jetzt mal als Nicht-Jurist. Also kann hier keine Rechtsberatung geben, aber wir sehen es ja auch in den Fachmedien.
Das heißt unterm Strich, die Entscheidung, sich mit einer Cloud-Exit-Strategie zu befassen, gibt es ja im Wesentlichen nach zwei Punkten, wie du schon sagst. Zum einen, ich habe mein Unternehmen in der Cloud und will raus. Und vielleicht im Optimalfall, das haben wir auch hin und wieder, beziehungsweise hast du vor allem, die unabhängige Beratung. Ich überlege jetzt, in die Cloud zu wechseln. Und wie du schon sagst, der Blick nach vorne in die Zukunft gerichtet, was wäre, wenn ich wieder raus muss oder will? Und aus deiner Perspektive, was sind so die größten Hürden dann, auch wenn ich jetzt in der Cloud bin und habe keine Komplexität? Also sag jetzt mal, ich als Nicht-Techniker würde in erster Linie sagen, gerade die Komplexität, alle Lösungen, sag jetzt mal, wieder zurückzufahren, beziehungsweise auch den Anbieter, sei es mal, zu überzeugen, meine Lösungen auch wieder rauslösen zu dürfen. Was siehst du da für Herausforderungen, sei es mal, jetzt konkret beim Einsatz?
Das sind durchaus einige Herausforderungen. Deswegen haben wir eine dreistufige Cloud-Exit-Pyramide mal erdacht und ausgearbeitet. Das Level 1 ist das, was du jetzt gerade ansprichst, und zwar die Abhängigkeits- und Kostenanalyse. Und da geht es im Grunde genommen erstmal darum, dass ich sage, im Rahmen auch meines betrieblichen Risikomanagements gucke ich mir einfach mal an, welche Cloud-Applikationen nutze ich denn? Also was sind die Einsatzgebiete? Was sind die Kosten? Was ist die Datenlokation? Was sind die Exportoptionen? Was sind die Abhängigkeiten mit Geschäftsprozessen? Und zu guter Letzt, was sind mögliche Alternativapplikationen? Und darauf basiert mache ich einfach mal eine Applikationsaufstellung und eine Abhängigkeitsanalyse und letztendlich auch eine Kostenanalyse. Was kostet mich das denn ehrlich gerechnet? Weil das ist ja so ein Thema, dass natürlich viele Cloud-Applikationen und Software as a Service, die kommen halt so ein bisschen Salami-Taktik-mäßig durch die Hintertür mit ihren Kosten. Also durch die Art und Weise, wie die Pakete strukturiert sind. So nach dem Motto, bis 20 Benutzer ist man im KMU-Programm, da ist es wirklich sehr, sehr günstig. Ab dem 21. Benutzer ist man plötzlich im Business-Programm. Es ist jetzt rein hypothetisch. Und dann wird der Preis pro User dann doch empfindlich höher zum Beispiel. Und auf Basis dessen sollte ich mir dann eine Entscheidungsvorlage mit einer entsprechenden Bewertungsmatrix bauen. Also dieses ist, also ich beschreibe auch hier gerade ein Leistungspaket von uns, muss ich dazu sagen. und dann habe ich schon mal meine Orientierung, das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig fürs Management von einem Unternehmen, dieses Dokument quasi in der Schublade zu haben, um einfach zu wissen, wo sind wir denn abhängig? Ich meine, wir sind alle irgendwo abhängig. Wir sind abhängig von Microsoft, wir sind abhängig von VMware. Also die Abhängigkeit an sich ist erstmal, glaube ich, in der IT aus einer deutschen Perspektive nicht zu vermeiden. Aber man muss sich das Ganze einfach mal klar machen und da transparent mit umgehen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt habe ich dann einfach mal eine Idee, was würde denn im Notfall auf mich zukommen? Und Notfall könnte ja auch beispielsweise sein, dass auf EU-Ebene vielleicht aus Datenschutzgründen irgendwann mal die Nutzung von gewissen Software-as-a-Service-Angeboten verboten wird. Und dann bin ich natürlich auf den Fall irgendwo schon mal mental vorbereitet und weiß da, was auf mich zukommt. Da ist das Thema Alternativapplikationen eben ganz, ganz wichtiges Thema. Denn da können wir auch ehrlich miteinander sein. Viele Softwareunternehmen gehen auf Software as a Service only, Das heißt, man kann nicht den Anspruch haben und man wird den Anspruch auch nicht durchbekommen, dass wenn das Softwareunternehmen der eigenen Fachsoftware XY beschließt, eine SaaS-Strategie zu gehen, dass die dann für einen das Ganze noch on-prem betreiben. Das heißt, im Fall der Fälle muss man sich eine Alternative überlegen. Das ist so Level 1. Level 2, ganz kurz angerissen, ist eben der Aufbau eines Cloud-Exit-Szenarios. Das ist im Grunde genommen dann die Konkretisierung in Form einer Roadmap, dass man wirklich nochmal die Alternativapplikationen technisch hart evaluiert, dass man die Migrationspfade hart evaluiert, dass man eine Risikomatrix aufstellt und dann wirklich eine Kostenstruktur mit ROI-Kalkulation, also was kostet mich der Exit und wann hat sich der Exit rentiert und am Ende eben Runbooks. Was wird, wer macht was, wann, wie läuft das Ganze? Das ist dann dieses Szenario mit einer Roadmap. Das heißt immer noch nicht, dass man es machen muss, aber dann hat man es ganz, ganz, ganz konkret in der Hand. Und Level 3, quasi die Königsdisziplin, wäre dann wirklich der Cloud-Exit selbst. Das ist ein Thema, sehen wir konkret noch nicht so häufig. Also da sind wir einfach noch nicht am Peak der Cloud-Bewegung angekommen, würde ich sagen, sehen wir momentan in sehr, sehr spezifischen Situationen. Das heißt, wie gerade schon erwähnt, wenn ein Softwareunternehmen vielleicht merkt, aha, unsere Software irgendwie auf AWS oder Azure zu betreiben, ist irgendwie mittlerweile teurer, als wenn wir selbst in einer Co-Location das Ganze betreiben oder von einem Dienstleister betreiben lassen. Selbst wenn man dieselben Anforderungen an Verfügbarkeit etc. darstellt, weil man einfach sagt, man hat so einen hohen Sockelressourcenbedarf, dass das mit der Cloud einfach teurer ist, als wenn ich so mache. Das ist momentan noch der Fall, den man sieht. Aber bezüglich Level 1 und 2 sehen wir einfach, dass das Ganze anzieht, weil man eben sieht, naja, die Welt wird insgesamt ein bisschen unberechenbarer und man sollte zumindest einen Plan in der Tasche haben für solche Szenarien, auch wenn sie sehr unkomfortabel wirken. Und ich, mir ist auch ganz, ganz wichtig, ich will da nicht den geistigen Brandstifter spielen. Ich bin aber der Meinung, dass das einfach ein, also zumindest dieses Level 1, das Wissen, wo bin ich abhängig? Und zwar ganz klar und transparent. Das ist meiner Meinung nach eine Managementaufgabe. Das sollte man in allen Bereichen als Unternehmen immer machen. Also da haben wir auch in Corona gesehen, Thema Lieferketten.
Also unabhängig mehr oder weniger, ob ich davon ausgehe, aus der Cloud raus zu müssen, sei es mal das Wissen und die entsprechenden Notfallpläne, die kann man bei dir bekommen, die kann man entsprechend anfragen, damit man unabhängig davon, ob man den Bedarf sieht oder braucht, zumindest für den Fall der Fälle vorbereitet ist, mit entsprechenden, sei es mal Maßnahmen zu greifen. Aber der Punkt 1 wäre eben, sei es mal überhaupt das Bewusstsein zu haben, welche Abhängigkeiten habe ich systemseitiger Natur.
Also das hat ja auch was von unternehmerischer Souveränität, ne? Dass ich einfach sage, auch wenn ich im Gespräch bin mit meinen Lieferanten, meinen Dienstleistern, Softwareunternehmen, dass ich weiß, worüber ich spreche, unabhängig ob jetzt wirklich aus Unternehmer- oder Geschäftsleitungsrolle oder als IT-verantwortlicher IT-Leiter, aber dass ich wirklich genau weiß, worüber sprechen wir hier, was habe ich zu verlieren quasi. Und wie souverän kann ich gegebenenfalls auch einfach verhandeln? Also es hilft ja vielleicht schon, dass wenn es um Preisverhandlungen oder Preiserhöhungen geht, dass die Gegenseite, ich meine, kleine Randnotiz, Microsoft wird es nicht großartig interessieren. Aber es gibt ja auch kleinere Cloud- und Software-as-a-Service-Unternehmen. Und wenn die Gegenseite vielleicht weiß, ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht, mir ist der Kostenapparat klar und ich habe auch eine Idee von den Alternativen, dann kann ich ja schon viel souveräner verhandeln. Und vielleicht ist das dann auch schon für mich erstmal der Nutzen.
Das eine Thema der Transparenz und des Wissens über meine Abhängigkeiten, das ist ja ganz gut und schön. Jetzt gibt es aber, und das haben wir auch im vorherigen Podcast thematisiert, in dem ganz konkreten Fall, dass auch Fachkräfte da sein müssen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt in der Cloud sein will oder nicht, ob ich von der Cloud abhängig sein will oder nicht, es gibt eben einfach noch wesentlich mehr Faktoren als nur das bloße Wollen, Cloud-Dienste in Anspruch nehmen zu müssen. Und Janik, welche Alternativen habe ich denn jetzt konkret, wenn ich sage, ich habe kein Personal, ich habe die Fachkräfte nicht, um auf On-Prem-Hardware mein Unternehmen aufzubauen?
Also ich verstehe es natürlich, dass der Betrieb einer vernünftig gepflegten On-Prem-Infrastruktur, dass man das nicht mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Also es gibt viele On-Prem-Infrastrukturen, die leider nicht so vernünftig gepflegt sind, aber wenn man es richtig machen will, ist es natürlich ein Aufwand. Und da verstehe ich auch, dass die Idee, in die Cloud zu gehen, erstmal attraktiv wirkt. Man muss allerdings erstmal differenzieren, wo ist die Cloud wirklich nützlich und wo vielleicht im Preis-Leistungs-Verhältnis auch nicht so interessant. Was super interessant ist, sind Software-as-a-Service-Angebote, zum Beispiel Microsoft 365. Das ist einfach ein Angebot, wo ich sage, ich bezahle X pro Benutzer. Und dafür habe ich ein so großes Leistungsspektrum, also die Office-Applikationen, Microsoft Teams, aber auch quasi einen vollwertigen Exchange-Server, einen vollwertigen SharePoint-Server. Da muss man sagen, da ist viel Luft, bis der Punkt erreicht ist, wo ich sage, das ist günstiger und praktischer, wenn ich das selber betreibe. Da breche ich absolut eine Lanze für. Und deswegen mir ist da meine Neutralität oder meine Offenheit sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, es kommen viele Kunden auf uns zu, die sagen, wir müssen jetzt neue Server kaufen. Bei uns ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben hier eine gewachsene Umgebung. Das heißt, was wären die Alternative? Wir müssten jetzt entweder eine neue USV kaufen, einen neuen Core-Switch, einen neuen Cluster, die dazugehörigen Lizenzen und. Vielleicht eine Storage, dann noch ein Backup-Server und so weiter. Viel Zeug zu kaufen, wo man vielleicht sagt, wir wollen nicht so viel Zeug und so viel Peripherie kaufen, aber vor allem, wir haben nicht die Leute, die das dann seriös betreiben können. Wir haben nicht das Personal, wir finden das Personal nicht. Was können wir machen? Da ist die Cloud doch eine gute Antwort. Und hier bin ich fest der Meinung, dass in einer, sagen wir mal, klassischen deutschen Mittelstands-IT, wo das Ganze in der Regel Microsoft-zentrisch ist, ich habe ein Active Directory, ich habe einen File-Server, ich habe einen Microsoft DNS, Microsoft DHCP, ich habe irgendwelche Datenbank-Server, ich habe ein ERP-System laufen etc. Da das in der Cloud zu hosten, ist meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll, weil wenn ich mir da die Vollkosten angucke, dann bin ich halt schon bei sehr, sehr hohen Kosten, wenn das Ganze 24/7 läuft. Auf der anderen Seite wird mir jeder Administrator zustimmen können, dass bei dieser klassischen deutschen Mittelstandssoftware, dass es auch wirklich Pain in the Ass ist, wenn ich regeln soll, dass das sich irgendwie um 19 Uhr geordnet runterfährt, aber dann auch morgens um 6 wieder geordnet hochfährt und da nichts irgendwie hängen bleibt oder falsch orchestriert ist oder so. Das ist einfach bei so einer klassischen Mittelstandsinfrastruktur Pain in the Ass. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Das ist ja der Grund, weswegen wir dieses Managed Colocation-Thema konzipiert haben, weil wir sagen, das ist irgendwo so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Wir bieten da mit dem Rechenzentrum einen seriösen Ort für die Server, wo eben schon viel Rahmeninfrastruktur, das heißt redundante Internetanbindung, redundante Energieversorgung, redundante Klimatisierung, entsprechende Sicherheit, Überwachung, Standards, Zertifizierung, das ist alles schon dabei, out of the box. Und das Ganze wird von uns angereichert mit dieser technischen und managementtechnischen Peripherie. Das heißt, ich kann mir eine Firewall dazu mieten quasi, also ein Port auf einer Firewall. Ich kann mein Switching dazu nehmen. Ich kann da meine Bandbreiten sowohl im LAN als auch in Richtung Internet skalieren, wie ich das gerade brauche. Ich kann im Grunde genommen auch das Management der Server, das Monitoring und Management der Server mit über die Sysfacts beziehen, auf einer Ebene, so dass ich mich wirklich nur noch um meine Applikationen kümmern muss. Das heißt, Sysfacts patched, beispielsweise Proxmox-Hosts, VMware-Hosts, Hyper-V-Hosts, Sysfacts überwacht das Active Directory, Sysfacts überwacht das Backup. Das kann ich alles so zuziehen und habe aber am Ende doch meine eigene Umgebung, die mir gehört. Die steht zwar woanders, aber die gehört mir. Zumindest der Kern der Sache, nämlich die Server. Und ich habe meine Datensouveränität, habe aber soweit ein verlängertes Werkbankkonzept, dass ich mich wirklich auf meinen Kern fokussiere, nämlich vielleicht das ERP-System zu administrieren, das ERP-System weiterzuentwickeln, gewisse andere Fachapplikationen zu verwalten und weiterzuentwickeln, sowas. Und kann sagen, das ganze Blöde drumherum, Firmware, Patch-Management, Monitoring etc., das gebe ich einfach ab. Und ja, so war eben unser Ziel, da das Beste aus beiden Welten irgendwo ein bisschen hinzukriegen. Denn der Kunde hat eben immer die Souveränität zu sagen, ich komme vorbei, hole meine Server ab, stell die bei mir auf, kauf mir dann eben Switch oder Switches, das, was eben von uns vielleicht als Service vorher beigestellt wurde. Und dann läuft meine Infrastruktur genauso weiter. Das heißt, wir haben das wirklich so konzipiert, dass wir sagen, wir wollen jeglichen Login-Effekt vermeiden. Da wird man jetzt unternehmerisch sagen, oh Yannick, das ist aber nicht die beste Idee. Ist doch viel schlauer, wenn man die Kunden eben einsperrt. Aber da ist eben unsere Philosophie, dass wir sagen, wir wollen es aber halt andersrum machen. Und genau das soll der USP für den Kunden sein.
Das heißt, unterm Strich, auch das wäre dann eine der Lösungen, die du vorschlägst, wenn eben eine Anfrage zum Thema Cloud Exit bei dir aufschlägt. Wie gesagt, Cloud Exit heißt jetzt nicht zwangsweise, dass ich aus der Cloud raus will, sondern unterm Strich, ich bekomme bei dir einfach die unabhängige, objektive Beratung, welche Möglichkeiten gibt es. Und da kann eben auch Managed Colocation eine dieser Varianten sein. Vielleicht kurz vor Schluss nochmal der Hinweis, wer mehr zum Thema Managed Colocation hören möchte, dem darf ich unseren letzten Podcast mit Yannick zu diesem Thema ans Herz legen. Da gehen wir sehr tief in die Möglichkeiten und Funktionen unseres Managed Colocation Angebots ein. Ja, Yannick, damit werden wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Erneut vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Input. Bei Fragen an Yannick, an uns jederzeit gerne, da stehen wir jederzeit gerne bereit. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und Yannick, dir nochmals vielen Dank für deinen Input.
Sehr gerne, vielen Dank.